Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pilch, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Wie in der letzten Woche angekündigt, sprechen wir heute über eine Theorie bzw. einen Effekt, der aufzeigt, wie es möglich ist, ohne wesentlichen Einfluss auf die Rendite zu haben, das Risiko zu reduzieren.
Unser Thema der Woche.
Wir sprechen heute über den Diversifikationseffekt, also den Effekt, die Risiken im Portfolio ganz gezielt zu reduzieren. Und erstmal muss man ja sagen, was ist eigentlich ein Risiko? Da vielleicht erstmal zum Einstieg. Ein Risiko bei einer Aktie oder bei einer Anleihe oder bei Wertpapieren allgemein betrachtet man eigentlich immer als die Volatilität, also die Schwankungsintensität, weil da ja eben dann die Gefahr ist, wenn eine Aktie ganz stark schwankt und ich dann irgendwann meine Aktie verkaufen möchte, dann kann es eben sein, dass gerade diese Schwankung in den letzten Tagen, Wochen negativ war und dann entsprechend ich weniger Geld bekomme und also einen Kursverlust erziele. Und dieses Risiko nennt man auch Standardabweichung und die wird wiederum bemessen durch die Varianz. Und jetzt kann man eben sagen, gut, jede einzelne Aktie führt dazu, dass ich ein gewisses Risiko habe und dann schaue ich mir einfach an, wie viele Aktien im Portfolio sind, packe die alle in einem Haufen und ziehe dann irgendwie einen Durchschnitt und dann kann ich mir angucken, was ich im Durchschnitt für ein Risiko im Portfolio habe. Sascha, warum macht das keinen Sinn? Oder
ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, dass für uns beide ist das total klar, aber ich glaube, ganz, ganz vielen Leuten wird es nicht so wirklich klar sein.
Ja.
Das Risiko, was du gerade geschildert hast, die Standardabweichung, die Varianz, ist immer eine zweiseitige Betrachtung. Also, und ich glaube, so ein bisschen, das ist immer der Unterschied, wenn man tatsächlich als Nicht-Portfolio-Manager mit einem Portfolio-Manager spricht und der redet von Risiko. Diese Risikomessung, die wir dort gerade geschildert haben, geht in beide Richtungen. Also für uns als Portfolio-Manager ist eine Abweichung nach oben auch ein Risiko. Also es bedeutet also, wenn sich irgendjemand freudestrahlend jetzt hinstellen würde und sagen würde, okay, guck mal hier, meine Aktie hat sich ja viel, viel besser entwickelt, als ich erwartet hätte, dann wäre das nach dieser Definition auch schon ein Risiko. Also deswegen, wir haben da, diese Schwankung geht immer an beide Seiten. Das bedeutet also auch, Aktien, die sehr stark nach oben ausbrechen, werden de facto als sehr risikoreich wahrgenommen. Und das verstehen immer die einen oder anderen nicht. Und das ist auch so ein bisschen ganz wichtig gleich für das, was wir besprechen, dieser ganzen Diversifikation, dass man sich natürlich auch immer klar werden muss, dass das Ziel eines Portfolio-Managers nicht unbedingt ist, die Risiken nach unten zu vermeiden, sondern die Risiken in beide Seiten zu managen, sodass das quasi immer akzeptabler wird und immer planbarer wird. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter.
Ja, stimmt. Das ist nochmal eine gute Ergänzung. Und dann komme ich jetzt nochmal auf auch auf meine Eingangsfrage nochmal kurz zurück, wo ich sagte, jetzt kann man eben genau dieses Risiko, was wir gerade beschrieben haben, also die Schwankungsintensität, könnte man jetzt sagen, ich habe Aktie A, Aktie B, Aktie C, addiere die Schwankungsintensität von allen drei Aktien und teile die dann durch drei. Das Ganze macht aber wenig Sinn, weil, und das ist jetzt das ganz Entscheidende, die Aktien ja auch untereinander gegebenenfalls unterschiedlich sich entwickeln. Und das Ganze nennt sich dann Korrelation. Also wir schauen eben an, wie verhalten sich die Aktien untereinander. Es kann ja durchaus auch der Fall sein, dass wir hier den ganz angenehmen Effekt haben, dass beispielsweise haben wir eine Aktie, die irgendwie davon profitiert, dass Donald Trump Präsident wird und die andere Aktie, die davon nicht profitiert. Und dann gibt es eben unterschiedlichen Lauf und dann haben beide Wertschwankungen bei den Aktien, aber wir haben gar nicht den Effekt im Portfolio, dass da irgendwie groß was passiert, weil beide quasi oder die eine Aktie 5% zulegt und die eine Aktie 5% nachgibt. Das heißt, das ist erstmal schon ganz wichtig zu wissen, dass es da eben man darauf achten muss, wie die Aktien untereinander korreliert sind. Sascha, zu diesem Begriff noch irgendwie Ergänzung zum Thema Korrelation?
Ich würde ganz gerne noch mal eine Sache sagen bei Korrelation. Man darf Korrelation nicht mit Kausalität verwechseln. Also am Ende, das ist immer ein Thema, was auch ganz, ganz viele haben. Nur weil ich irgendwie tatsächlich, bei der Korrelation misst man ja einfach nur den Zusammenhang zwischen zwei Dingen. Also zum Beispiel jetzt kann man das einfach mal messen, wie sich Aktie A entwickelt hat, also dann kann man messen, wie sich Aktie B entwickelt hat und dann guckt man einfach, dass die zu stark zusammen schwanken. Das heißt aber noch lange nicht, dass die überhaupt einen Zusammenhang haben. Also so ein bisschen das Gehirn muss man auch nochmal einschalten. Wir hatten in unseren Statistikvorlesungen immer das Beispiel gehabt, so ein bisschen, dass man sich mal einfach genauer angeschaut hat. Okay, kann man eine sehr schöne Korrelation bilden zwischen der Anzahl der verkauften Hubschrauber und der Anzahl der Herzinfarkte. So, jetzt kann man sicherlich irgendwie, das ist eine schöne Gerade gewesen, also es hatte der Statistikprof, den ich hatte, ganz gut rausgeholt, hat da super gezeigt, dass die beiden Sachen sehr stark korrelieren zueinander, einfach auch über die Jahre, die man da gesehen hat, dass man da gesehen hat, hohe Korrelation, da gibt es ja einen Zusammenhang, aber irgendwie wird jedem klar sein, dass Hubschrauber keine Herzinfarkte verursachen. Vielleicht mal im Sonderfall, dass da wirklich jemand ganz dicht neben uns landet, aber ich glaube tatsächlich, diese Situation ist nicht da. Die Kausalität ist eine ganz andere. Die Kausalität in dem Fall ist natürlich eine schnelllebige Gesellschaft, ein großes Wirtschaftswachstum, was so etwas wie Hubschrauber ermöglicht, aber auch natürlich dann Fortschritt in der Gesundheit, sodass solche Dinge wie Herzinfarkt häufigere Krankheitserscheinungen auch in der Form sind. Die beiden Sachen haben aber miteinander nichts zu tun, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch in der Portfoliotheorie, wenn ich das messe, so ein bisschen das Gehirn muss ich ja auch einschalten, nur weil zwei Aktien sich jetzt so und so entwickeln, sollte ich mir trotzdem immer noch die Frage stellen, gibt es da überhaupt einen Zusammenhang. Also, und das ist so ein bisschen das, was ich mit der Kausalität meine.
Ja, gute Ergänzung. Und dann lassen Sie jetzt mal auf die Risiken schauen, die es eigentlich gibt. Und zwar unterscheidet man in dieser Theorie immer einmal das unsystematische Risiko. Da kann man auch sagen, eigentlich das Unternehmensrisiko, wenn ich jetzt in die Aktie, keine Ahnung, Volkswagen investiere. Dann gibt es natürlich das Risiko, dass gerade Volkswagen sich schlecht entwickelt, schlechter oder weniger Aufträge bekommt und entsprechend die Aktie da sich auch nicht gut entwickelt. Das ist eben dieses unsystematische Risiko. Und dann gibt es noch das systematische Risiko, dass allgemein der Aktienmarkt eben sich nicht gut entwickelt, weil übergeordnete Themen nicht gut laufen, die Weltwirtschaft entwickelt sich nicht gut, wir haben allgemein weltweit ein Inflationsproblem und das sind eben Themen, die man hier unterscheiden muss. Und jetzt gibt es eben in der Theorie, dass man sagt, gerade dieses unsystematische Risiko, das ist eine Möglichkeit, an die ich rangehen kann im Portfolio, das kann ich deutlich reduzieren, indem ich die Anzahl der Aktien im Portfolio erhöhe. Also ich habe nicht nur eine Aktie im Portfolio, sondern ich habe 15, 20 Aktien im Portfolio und erhöhe dadurch den Diversifikationseffekt, den wir hier beschreiben. Also sorge dafür, dass wenn die Aktien nicht komplett korrelieren, also nicht gleich laufen, dass sich das unsystematische Risiko da immer weiter reduziert oder sogar gar komplett eliminieren lassen kann, sodass ich nur noch in Anführungsstrichen im Portfolio ein systematisches Risiko habe. Jetzt ist ja die Frage, Sascha, kennst du auch irgendwelche Sachen, wo man sagt, ja, das systematische Risiko, gibt es da auch einen Diversifikationseffekt oder hat er da gar keinen Einfluss drauf?
Also grundsätzlich sagt man ja definitiv so, systematisches Risiko ist das Marktrisiko, was alles an der Leid. Das kriegt man nicht wegdiversifiziert. Man muss genau mal gucken, es gibt so manchmal Studien, die gegebenenfalls jetzt Teilmärkte angucken. Und wenn ich andere Teilmärkte zumische, dann könnte ich natürlich so ein bisschen da noch mehr Diversifikation hinbekommen. Wenn ich aber sage, ich gucke alles an und definiere den Markt sehr groß, dann ist das systematisches Risiko eigentlich genau das, was du gerade geschildert hast. Ich würde noch mal ganz gerne ergänzen wollen, das unsystematische Risiko wird nicht bezahlt vom Markt. Ganz einfach mit der Logik heraus, dass man sagt so, okay, lieber guter Mensch, du hast die Möglichkeit, am Kapitalmarkt zu mischen, du kannst viele Papiere zusammenpacken, wenn du das Risiko eingehst, dass du nur eine einzige Sache kaufst, ist es dein persönliches Problem. Also in der Effizienzmarkttheorie, das hatten wir letzte Folge ja auch schon so ein bisschen mal angerissen, wird das unsystematische Risiko nicht bepreist und bietet keinen Mehrwert. Nach der Aussage, wenn du so blöd bist, dass du dich tatsächlich nur auf eine einzige Aktie fokussiert, dann musst du auch die Risiken tragen, kriegst aber auch keine Prämie dafür. Das, was vom Markt bezahlt wird, ist das systematische Risiko. Und deswegen ist es so ein bisschen so der Punkt dabei. Die Realität haben wir letztes Mal ja auch besprochen, sieht immer noch ein ganz bisschen anders aus. Also natürlich gibt es auch unsystematische Risiken, die aufgrund der Behavior-Finance-Struktur natürlich auch bepreist werden könnten. Aber von der Grundtheorie ist es so, was ich nicht wegdiversifiziere, das ist mein persönliches Vergnügen und nicht tatsächlich dann die Aufgabe des Marktes, das irgendwie in der Form zu richten. Das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Deswegen auch nochmal eine Lanze dafür, also für diejenigen Zuhörer, die jetzt sich Gedanken darüber machen. Es ist eigentlich absolut überhaupt nicht rational, was wir auch in vielen Folgen schon gesagt haben, sich 2, 3 Aktien rauszupicken und zu sagen, oh, ich bin in der Branche ja tätig oder ich finde das Unternehmen so toll. Das kann man machen, weil es einen Spaß macht. Das ist dann nicht monetärer Grund vielleicht. Aber aus der Portfolio- oder aus der Geldanlagesicht ist das kein gutes Verhalten. Da wäre es tatsächlich besser, sich einen Fonds, einen ETF oder etwas zu kaufen, weil genau diese Instrumente diversifizieren ja sehr stark und kümmern sich darum, dass das unsystematische Risiko möglichst klein wird. Dafür hat man ja gerade die Fonds und ETFs auch gebaut.
Ja, und wobei man da auch eben sagen muss, ne, da sehe ich auch immer mal wieder, auch bei Freunden, Bekannten, ja, dann kauft man sich ausschließlich ETFs, zum Beispiel im Technologiesektor.
Ja.
Da hat man natürlich diese Einzelaktiengeschichte so ein bisschen ausgeblendet, dass man sagt, ja, wenn genau diese Firma nicht gut läuft, dann leidet mein Portfolio, aber man hat natürlich dann auch wiederum Risiko, dass genau diese Branche gerade nicht gut läuft. Das heißt, und jetzt kommen wir auch zur Portfoliotheorie, da werden alle immer den guten Namen von Herrn Markowitz hören, dass es eben auch da durchaus sinnvoll ist, und da kommen wir zu den Erkenntnissen aus diesen ganzen Theorien, dass es eben auch durchaus sinnvoll ist, nicht nur mehrere Aktien ins Portfolio aufzunehmen, sondern durchaus auch die Branchen zu mischen oder auch die Länder zu mischen oder das, was du eben auch gesagt hast, vielleicht auch nochmal eine ganz andere Assetklasse mit reinzunehmen. Welche Erkenntnisse würdest du sagen, ergeben sich noch daraus für die Praxis aus dieser Portfoliotheorie und aus den Effekten, dass man das Risiko reduzieren kann?
Was ich ganz spannend finde, ist die Tatsache, gerade was Markowitz sehr eindrucksvoll gezeigt hat mit seiner Arbeit, das war, glaube ich, vorher auch allen schon klar, aber er hat es wirklich mal systematisch aufbereitet, ist diese Aussage, ich kann tatsächlich 2 sehr, sehr spekulative Instrumente, also 2 hochspekulative Aktien mischen, wenn sie die richtige negative Korrelation, also die richtige Schwankung zueinander ausweisen, kann ich damit ein relativ sicheres Portfolio bauen. Die Summe der Einzelrisiken spiegelt nicht die Summe des Portfoliorisikos wider. Und das ist unglaublich beeindruckend, wenn man das genau betrachtet. Jetzt muss sich nicht jeder hinsetzen mit einem Portfolio-Optimierer. Es gibt da ja ganz, ganz tolle Programme für. Wir nutzen die natürlich auch bei uns in der Sparkasse Bremen, um unsere Portfolien zu optimieren. Wird nicht jeder machen wollen, auch nicht jeder den Zugang dazu haben. Das muss man auch gar nicht tun. Aber erstmal diese Aussage zu sagen, dass ich durch eine Streuung in verschiedene Wertpapiere eine deutliche Reduktion der Portfoliorisiken hinbekommen kann, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man sich das mal einfach dann darstellt. Und dann kann man sehr, sehr rational an die Aktienmärkte rangehen und sich auch so ein bisschen von diesen ganzen verrückten Dingen, die da passiert, einfach trennen. Was ich natürlich damit nicht wegbekomme, ist, wie schon gesagt, ist das systematische Risiko. Das ist quasi der Markt, der wird auch mal rauf oder runter gehen, das muss ich aushalten können. Aber wenn ich schon mal verstanden habe, dass ich das in der Form mit einer guten Portfoliostruktur managed bekomme, ist das ja erstmal doch auch relativ beruhigend.
Ja, auf jeden Fall. Und was wir auch da als Erkenntnis haben, wir haben jetzt viel über die Risiken gesprochen, das ist, dass sich das eben reduzieren lässt, dass man dabei aber eben nicht stark auf irgendwie Rendite im gleichen Verhältnis verzichten muss, sondern das ist eben dieser spannende Effekt, dass das Risiko zurückgeht. Und klar, die Rendite wird sicherlich auch ein bisschen zurückgehen, als wenn ich jetzt nur in eine einzelne Aktie oder die Renditechance in eine einzelne Aktie investiere, aber das Risiko sinkt halt stärker, als dass die Rendite sinkt, sodass insgesamt dieser Portfolioeffekt da sehr, sehr positiv ist. Was man eben auch ja sagen kann, dass Markowitz durch seine Arbeit eben auch sagt, eigentlich muss jeder Anleger für sich überlegen, was habe ich eigentlich für einen Risikoappetit und kann mir das Portfolio nachher so zusammenstellen, je nachdem welche Assetklassen und so weiter ich da zunehme, dass ich dann irgendwo mich entsprechend einteile und anhand des Risikos sich dann nachher die Rendite ergibt und ich so ein, ja, an Anführungsstrichen optimales Portfolio zusammenstellen kann. Also ja, sehr wegweisend da die Arbeit, und was wiederum für einige sicherlich in der Uni weniger Spaß macht, ist das Ganze dann zu berechnen. Sascha, ich würde mal sagen,
das macht richtig
uns
viel
beiden
Spaß.
Hat Spaß gemacht,
das ist
aber
Highlighter dran.
Anderen Menschen sicherlich da weniger. Ach, vielleicht noch ein Thema, was in dem Zusammenhang mit dem systematischen Risiko ja immer wieder auffällt, ist der sogenannte Beta-Faktor. Sascha, was sagt denn uns der Beta-Faktor? Weil ist vielleicht jetzt noch offen, da haben wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen.
Also der Beta-Faktor sagt mir einfach aus, wie stark hängt mein Portfolio, wenn ich jetzt ein Portfolio, kann ich auch auf alles andere übertragen, aber bleiben wir einfach mal beim Portfolio, wie stark mein Portfolio auf eine Marktentwicklung reagiert. Also das ist wie gesagt ein Faktor. Wenn ich einen Beta-Faktor von genau 1 habe, dann bedeutet das, dass mein Portfolio sich ganz genauso wie der Markt entwickelt, wie auch immer ich den definiere. Also wenn ich sage, zum Beispiel der DAX ist mein Markt als Beispiel oder der S&P 500 ist mein Markt oder der MSCI World ist mein Markt, dann kann man das wunderbar dann dazu messen. Und wenn ich einen Beta-Faktor von 1 habe, bedeutet das, dass sich im Durchschnitt mein Portfolio genauso stark entwickelt wie dieser Markt, den ich mir angeschaut habe. Wenn ich einen Beta-Faktor habe, der größer ist als 1, also 2, 3, 4, 5, gut, wo es eher unrealistisch ist, aber machen wir mal eine 2, das kriegt man voll gerade mal eben noch hin irgendwie, dann bedeutet es also, dass ich mich doppelt so stark entwickle wie der Markt. Also wenn der Markt 1% steigt, steigt mein Portfolio 2%. Also freue ich mich natürlich, weil super viel Geld verdient. Aber das Ganze geht natürlich auch nach hinten los. Also am Ende heißt das natürlich, wenn ich einen Beta-Faktor von 2 habe und das Portfolio, der Markt fällt 1%, dann verliere ich 2%. Das muss ich auch wissen. Wenn ich einen Beta-Faktor habe, der zwischen 0 und 1 liegt, bedeutet das ein Stück weit, dass mein Portfolio sich unterproportional entwickelt. Also ich bin so ein bisschen gedämpft dabei. Also bei 0,5 zum Beispiel bedeutet also, Markt steigt 1%, mein Portfolio 0,5%. Ich bin also mit angezogener Handbremse unterwegs. Und wenn ich einen negativen Beta-Faktor habe, also minus 1, dann heißt das, ich entwickle mich genau entgegengesetzt. Also zum Beispiel, wenn ich einen minus 1 Beta-Faktor hatte, bedeutet es, Markt steigt 1%, Portfolio fällt 1%. Das ist so ein bisschen so der Punkt dabei. Das ist dann häufig so bei sogenannten Absicherungsinstrumenten der Fall, also bei Optionen oder Futures, wo man dann negative Beta-Faktoren hat, die dann quasi sich genau entgegensetzt zum Markt entwickeln. Also bei klassischen Portfolien findet das eigentlich nicht statt. Das sind dann eher Derivate, wo man dann negative Beta-Faktoren aufweist.
Ja, das ist auch nochmal ganz spannend, weil das haben wir jetzt auch beschrieben, wir haben zwar eben gesagt, dieses systematische Risiko, das lässt sich nicht irgendwie dadurch eliminieren, dass ich einfach mehr Aktien ins Portfolio nehme, aber für diejenigen, die eben sagen, ich will jetzt nicht die vollen Schwankungsbreiten mitmachen, klar müssen sie dann auch auf Rendite verzichten, aber man kann eben, wie du auch beschrieben hast, sich so ein Portfolio bauen, was eher dann zum Beispiel einen Beta-Faktor von 0,5 hat und entsprechend nicht alles mit nach oben mitmacht, aber auch eben nicht alles nach unten mitmacht. Und das vielleicht als Erkenntnis einmal kurz zusammengefasst. Also einerseits eben macht es durchaus Sinn, viele Aktien ins Portfolio reinzunehmen, die Branchen zu streuen, die Länder zu streuen. Und man kann dadurch eben dieses unsystematische Risiko nahezu eliminieren. Und ansonsten kann man eben für sich auch überlegen, welchen Risikoappetit habe ich und das Portfolio entsprechend zusammenbauen.
Ich habe da noch eine ganz schicke Ergänzung, die ich gerne nochmal loswerden würde. Gerne. Also vielleicht auch nochmal als Zusammenfassung so davon. Ist mir gerade irgendwie eingefallen. Also wenn ich spekulieren möchte, dann denke ich in Einzelaktien. Wenn ich investieren möchte, dann denke ich in Portfolien. Also so von der Möglichkeit her. Vielleicht nochmal als Idee dabei. Also ich will es gar nicht gegen Spekulieren sagen, das kann man ja auch machen, aber dann muss ich mir natürlich überlegen, mein einzelner Wert, wie schnell entwickelt sich der? Wenn ich aber langfristig eine gute Rendite erwirtschafte, dann sollte ich mehr Zeit in die Konzeption eines soliden, robusten Portfolios stecken, als in die Einzelaktien.
Mhm. Ja super, perfekt. Dann haben wir es doch, Portfoliotheorie, Diversifikationseffekt. Und wenn es weitere Themen gibt, wo ihr sagt, da würde ich gerne nochmal einen Einblick haben, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@sparkasse-bremen.de. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Bewertungen, sei es im Apple Podcast Store, sei es bei Spotify, je nachdem, wo ihr hört. Wenn ihr uns da einmal eine Bewertung da lasst, das freut uns sehr. Und wir freuen uns, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.